Sind alle Ideen nur willkürliche Erfindungen der herrschenden Eliten? Wie kann es dann eine Wende geben? Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich, herzlich willkommen bei einer strategischen Audioanalyse, in der ich wieder einmal auf die Überlegungen der jungen Herren von Consequent frei antworte. Es handelt sich dabei um einen postlibertären, jetzt neoreaktionären Zusammenschluss von zwei jungen Herren. Einer davon ist Wiener, wie man aus der Sprachmelodie raushört, die in vielen Dingen meiner Meinung sind, aber in entscheidenden Dingen überhaupt nicht meiner Meinung sind. Wir hatten bereits einen, wie ich finde, sehr eigentlich konzilianten Stream, in dem wir über die Themen gesprochen haben, vielleicht nicht mit der notwendigen Schärfe. Und ich möchte jetzt wieder eingehen auf eine Kritik dieser Herrschaften auf Twitter oder eine Reaktion der Herrschaft auf Twitter auf eine Debatte. Ich weiß, das Ganze wirkt jetzt wirklich sehr verstiegen, Reaktion auf Debatte, auf Tweet etc. pp. Ihr werdet aber halt merken, anhand von 7 Tweets, die sie veröffentlicht haben, dass wir zu einem wichtigen Thema kommen, in dem einige sehr belesene intellektuelle Rechte denselben Aberglauben teilen wie einige jetzt weniger belesene Rechte und wie dieser falsche Gedanke unserer Strategiebildung und der Reconquista schaden kann. Ich lese die Tweets vor und gehe dann darauf ein. Konsequent frei schrieb, ich möchte auf die Debatte eingehen, die MS Live, der rechte Anwalt und Bruno Wolters vor kurzem zum Thema Liberalismus hatten. Es gab eine Liberalismusdebatte. Ich glaube, dass hier den Ideologen selbst zu viel Handlung zugesprochen wird und dass das Pferd unwissentlich von hinten aufgesattelt wurde. Weiter. Nehmen wir zu Beginn einfach einmal an, dass im Fall A plötzlich alle wichtigen Entscheidungsträger der Bundesrepublik morgens aufwachen, von nun an tiefrechte Überzeugungen hegen. Im Falle B sind sie plötzlich alle noch linker, noch xenophiler und emotional instabiler als heute. Also wir haben zwei Fälle, die wir annehmen sollen, ja, also Gedankenexperimente. Im Fall A wachen alle wichtigen Entscheidungsträger auf und sind auf einmal unserer Ansicht und sind rechts. Und im Fall B sind alle, also die Entscheidungsträger, noch linker und xenophiler. Er schreibt weiter. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass, obwohl die Gesetze 1:1 übernommen wurden, das Tagesgeschäft und das Gesicht des Landes zu heute radikal verschieden wären. Es ist demnach viel wichtiger, welche Instinkte und Überzeugungen die herrschende Elite hat. Also er meint jetzt, das mal in ein Argument zu fassen, die Überzeugungen und Instinkte der herrschenden Elite sind wichtiger als die Gesetze. Das ist ein metapolitisches Argument und dem stimme ich zu. Ich glaube zwar nicht, dass sich das Tagesgeschäft innerhalb von einem Tag radikal ändern könnte, aber würden durch einen magischen Zauberspruch morgen alle wichtigen Entscheidungsträger in Österreich und Deutschland unsere Einsichten übernehmen, dann gäbe es natürlich eine Veränderung. Diese Veränderung würde aber logischerweise sich auch sehr rasch in einer Veränderung der Gesetze niederschlagen, da wo es notwendig ist und dem Willen des Volkes und der Wahrheit und ihrer jähen Erkenntnis entspricht. Und ansonsten eine Einhaltung der Gesetze und ihrer Umsetzung. Sein Argument ist also, Instinkt und Überzeugung der herrschenden Elite sind wichtiger. Bis dahin gehe ich mit ihm d'accord. Es ist klar, dass die herrschende Ideologie, vertreten durch die ideologischen Staatsapparate und die Metapolitik, also Universitäten, Bildung, Schule etc., wichtiger sind als das, was im Gesetzesbuchstaben steht. Wir sehen das beste Beispiel, die Verfassung, die deutsche, oder das Grundgesetz des Deutschen, fangen wir mit der Debatte mal hier nicht an. Da ist gar nicht so wichtig, was da jetzt drinnen steht. Wichtig ist, wie es interpretiert wird. Und Interpretation hängt von Interpretationswillen des Interpretierenden ab, also von seiner persönlichen Haltung und Ideologie. Jetzt schreibt er eben, ja, also die Überzeugung, Instinkte sind wichtiger als es, jetzt kommt es aber, die formale Ideologie oder formale Gesetzesstruktur je sein kann. Ideologie ist also stromabwärts der herrschenden Elite. Das ist eine schlechte Übersetzung aus dem Englischen. Ich weiß, das ist Schmidt 101, Schmidt leider falsch geschrieben, also nicht wirklich neu. Nein, das ist überhaupt nicht Schmidt 101. Und bitte, diese versteckten Anglizismen, finde ich, sollte man unterlassen. Das ist sehr peinlich. Und vor allem, inwiefern ist die Überzeugung der herrschenden Elite von der formalen Ideologie unterschiedlich? Das muss man mir mal erklären. Gehen wir darauf im Detail ein. Was ist die herrschende Elite unserer Gesellschaft? Was sind die Entscheidungsträger? das sind natürlich nicht nur die politischen Machthaber, das wäre eine naive Sicht, das sind natürlich auch die Menschen, die finanzielle, metapolitische, soziale Macht in der Hand haben und Teil damit der Demokratiesimulation des sanften Totalitarismus sind. Sehen wir zum Beispiel, nehmen wir den Chefredakteur von der Zeitschrift Die Zeit, dem Zentralorgan der herrschenden Ideologie in der Presse, wie so manche sagen, ich weiß überhaupt nicht, wer das gerade ist, aber nehmen wir mal her, der hat gewisse Überzeugungen. Vielleicht hat er eine marxistische, K-gruppengeprägte Jugend. Auf jeden Fall würde er sich wahrscheinlich als linksliberaler Universalist und Humanist sehen, der auch eine tiefe religiöse Überzeugung und Schlagzeile hat als Wiedergutmacher, nämlich dass eben der Imperativ, der kategorische Imperativ von Theodor W. Adorno eingehalten werden muss. Die Welt muss so eingerichtet werden, dass Auschwitz sich nicht wiederhole. Sprich, das deutsche Volk muss eingehegt werden und im besten Fall verdünnt und aufgelöst werden und soll in diesem Auflösungsprozess noch möglichst dazu beitragen, dass die Welt insgesamt ein sicherer und besserer Ort wird, damit nie wieder so etwas passieren kann, was die Deutschen angerichtet haben. Also so im Wesentlichen die herrschende Ideologie. Aber inwiefern ist diese formale Ideologie, wie ich sie jetzt gerade definiert habe, also dieser Universalismus der Schuld, der deutsche linksliberale Schuldkult, inwiefern ist diese Ideologie von den Überzeugungen und Instinkten dieser Person unterschiedlich? Die Überzeugung ergibt sich aus dieser herrschenden Ideologie und formalen Ideologie, wenn man sie so nennen möchte. Da müsste man mal definieren, was überhaupt eine formale Ideologie ist. Und die Instinkte sind eine ganz andere Frage, eine ganz andere Sache. Darauf muss man gesondert eingehen, aber hier werden ja Instinkte und Ideologie mehr oder weniger in eins gesetzt oder zusammen aufgezählt. Die Ideologie ist stromabwärts der herrschenden Elite. Also was weiter damit, die Ideologie ist ein Emergenzphänomen, ist abgeleitet von der herrschenden Elite. Sprich, die herrschende Elite erfindet, vielleicht im Modus einer Priestertäuschung, völlig beliebig die herrschende Ideologie. Und die herrschende Ideologie ist vollkommen zurückzuführen auf die Interessen der herrschenden Elite. Er schreibt weiter. Ideologien handeln nicht. Es ist auch nicht so, dass eine Ideologie die herrschende Elite zu Handlungsmustern zwingt. Vielmehr ist es genau andersherum. Jede Elite hat gewisse Präferenzen und Vorstellungen. Daraus sucht sich die Ideologie heraus. Also das ist ein völliger Unfug. Natürlich handeln Ideologien nicht, völlig klar. Aber Ideologien legitimieren zum Handeln. Und wie Carl Schmitt, der hier meiner Meinung nach missbraucht wird für eine These, die er in dieser Form niemals gesagt hat, die seiner politischen Theologie sogar meiner Meinung nach scharf widerspricht, sagt, ich zitiere, zum Politischen gehört die Idee, weil es keine Politik ohne Autorität und keine Autorität ohne ein Ethos der Überzeugung gibt. Also, zum Politischen gehört die Idee. Warum? Es gibt keine Politik ohne Autorität. Jede politische Herrschaft braucht Legitimation. Warum? Ganz einfach, weil sie immer eine Herrschaft einer Minderheit über eine Mehrheit ist und darauf baut, dass sie sich die Mehrheit freiwillig und bereitwillig unterwirft. Und wenn die Herrschaft keine Hegemonie wäre, und all das kann man lernen, wenn man sich mal mit wichtigen linken Denkern wie Gramsci und Althusser beschäftigt, wenn die Herrschaft keine Hegemonie wäre, dadurch gekennzeichnet, dass die Mehrheit sich ihr freiwillig unterwirft, dann würde sie nicht funktionieren. Denn eine Herrschaft, die ausschließlich auf Zwang aufbaut und nicht auf ideelle, geistige Ressourcen, die das, was Althusser nennen, einen spontanen Konsens erzeugt, eine Klammer zwischen Herrschenden und Beherrschten, weil sich beide gemeinsam einer bestimmten Idee unterwerfen. Eine derartige Herrschaft ist eine pure, nackte Zwangsherrschaft. Sie verdient, wie Hannah Arendt schreibt, nicht einmal die Bezeichnung als Herrschaft. Sie ist bloße Gewalt. Und diese ist auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten, weil jeder Elite, auch wenn sie noch so gut organisiert ist, die Mittel ausgehen, um eine Masse zu zwingen. Denn sie kann zwar eine bestimmte Gruppe privilegieren, um die Masse zu unterdrücken, aber diese Gruppe kann nicht groß genug sein, um eine kritische, ausreichend große Masse zu unterdrücken, wenn sie sich erhebt. Jede Herrschaft ist ja darauf aufgebaut, dass ihre herrschende Idee und herrschende Ideologie die Masse dazu bewegt, Freiwillige zu folgen. Und jetzt kommt, bis dahin stimmt mir KF vielleicht zu. Die Elite muss sich dieser Ideologie aber auch unterwerfen. Sie muss sich ihr auch unterwerfen, weil sonst ihre Legitimationsbasis zerbricht und zerbreche. Und natürlich kann es sein, dass die Elite sich nur zum Schein daran hält, aber es werden trotzdem in der Herrschaftsausübung gewisse Grenzen gesetzt. Das beste Beispiel ist der Dualismus, also nicht das beste, eins von unzähligen Beispielen ist der Dualismus zwischen Papst und Kaiser und der Canossagang zu Papst Gregor. Die politische Herrschaft des Kaisers und der Fürsten baute auf der geistigen Herrschaft des, wie Althusser sagt, entscheidenden, tragenden ideologischen Staatsapparats der katholischen Kirche auf. Ich würde das nicht so nennen. Ich glaube, das sind falsche Rückprojektionen materialistischer Definitionen. Aber entscheidend ist, dass diese Ideologie, wenn man so möchte, also eine bestimmte umfassende Welterklärung, die ein Narrativ erzeugt, in dem jeder einzelne Sinn und Bedeutung kommt, wie Althusser sagt, zum Subjekt erst wird vom Individuum und damit einen Platz in der Gesellschaft bekommt, sinnhaft geordnet. Eine derartige Ideologie schafft die Idee der gesamten Gesellschaftsordnung. Und sie zwingt die herrschende Elite sehr wohl zu Handlungsmustern, weil sonst wäre der Kaiser zum Beispiel nicht nach Canossa gebildet. Und natürlich muss sich die herrschende Elite auch an die herrschende Ideologie in gewissem Maße halten. Es kann natürlich sein, dass andere herrschende Ideologien entstehen. Die entstehen aber meistens auch getragen von Gegeneliten, die dem bestehenden historischen Block, also das Bündnis aus Herrschenden und Beherrschten in einer gemeinsamen kulturellen Hegemonie angreifen, aufbrechen mit einer neuen Klasse, wie Althusser sagt, einer neuen Gesellschaftsgruppe, die entsteht und dann eine neue herrschende Ideologie etablieren. Die herrschenden Gesellschaftsschichten und Eliten sind die Vertreter dieser herrschenden Ideologie. Sie repräsentieren sie. Sie sagen ja heute auch, wir sind die Demokraten und wir sind die Anständigen, in dem Sinne, dass die herrschende Ideologie vor allem aus Schuldkult besteht. Und die herrschende Elite greift jeden beinhart an, jeden der Machthaber, und scheidet ihn aus, wenn er nicht der herrschenden Ideologie entspricht. Und hier hat auch der Schuldkult etwas Priesterliches. Du kannst der beste Manager sein, du kannst der reichste Mann der Erde sein, Elon Musk. Gewisse Dogmen kannst du im Westen nicht angreifen, weil diese Dogmen geistig über allen anderen stehen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, auch wenn man jetzt ausgeht von einer konspirationistischen Verschwörungstheorie, dass irgendwie Larry Fink und die Chefs von BlackRock das alles in der Hand haben. Wenn die jetzt sagen, von einem Tag auf den anderen gehen wir aufs Gedankenexperiment ein, wir beenden diese herrschende Ideologie, dann könnten auch sie sich vorerst ihr nicht widersetzen. Denn wenn jetzt ein Larry Fink morgen aufsteht und gewisse Dogmen bricht und Dinge leugnet und Sachen sagt und etwas über Ethnien sagt, würde er auch sofort, vollkommen egal wie mächtig er ist, seine Position verlieren und würde vom Thron gestoßen werden. Ein derartiger Umbildungsprozess ist ein langfristiger, langwieriger, der natürlich auch von gewissen Interessensgruppen getragen wird, den man aber nicht einfach so betreiben kann, indem man Geld in etwas hineinpulvert und hineinjagt. Also der Marxismus, die theoretische Arbeit von Marx und Engels, die verschiedenen theoretischen Gelehrten, Streite auf der Internationalen, die Entwicklung über den Syndikalismus, Anarchismus, Marxismus, Leninismus, das waren nicht Prozesse, die von geheimen Eliten gezielt gesteuert wurden, weil sie jetzt eine andere Ideologie brauchten, um eine andere Form von Herrschaft zu begründen. Das ist ein völlig naives und tatsachenfernes Verständnis von Geschichte. Schauen wir uns die letzten Tweets noch an von Konsequenzfrei. Die Eliten, so sagt er also in den letzten Tweets, schaffen sich ihre herrschende Ideologie nach Belieben, weil sie eben nicht in ihren Handlungen durch sie gebunden sind, noch völlig frei und willkürlich. Sie suchen sich eine Ideologie heraus, sagt er, die ihnen die Rechtfertigung gibt, um genau das zu tun, was sie eh schon vorhatten. Es gibt also keine Überraschung, dass eine global denkende, global vernetzte und global agierende Elite sich genau die Ideologie heraussucht, die ihre globalistischen Interessen rechtfertigt. Daher ist nicht der Liberalismus oder der Kommunismus, auch nicht der Kapitalismus der Hauptgegner, sondern die Herrschaft der sogenannten Anywheres. Sie sind durch gute und fähige Rechte ersetzt, dann kann man ruhig Grundgesetze und Gesetze eins zu eins übernehmen, die Ideologie wäre besiegt. Also, die Ideologie, jetzt kommen wir zum Revolutionsverständnis, das völlig verquer ist, das sich aus diesen Missverständnissen der Macht, die ich jetzt, glaube ich, vorher schon ausführlich erläutert habe, ergibt. Die Ideologie ist besiegt, indem man die herrschende Klasse, die diese Ideologie erfunden hat, ersetzt. Erste Frage ist, wie ersetzt man die? Und durch welchen Prozess, wie funktioniert das? Ist das ein bringt man sie alle um und ersetzt sie dann einfach. Ja? Und vor allem, wenn das Problem ist ja, diese herrschende Klasse ist ja nicht nur sehr klein. Wenn wir uns das überlegen, wer hat die Überzeugungen der herrschenden Ideologie und wer vertritt die ideologischen Staatsapparate, da kann man in Deutschland von oben nach unten gehen, ja, vom obersten, von den obersten Hohepriestern, dem Chefredakteur der Zeit, bis hin zu all den Lehrern, ja, den Volksschullehrern. All diese Leute sind Vertreter der herrschenden Ideologie und durch sie handelt die herrschende Ideologie. Und ja, diese Leute würden, wenn man ein paar Zeitredakteure austauscht, nicht plötzlich diese herrschende Ideologie aufgeben und verlieren. Das war nicht der Fall, auch nicht mal bei der Französischen Revolution. Auch da gab es brutale Aufstände und Widerstand ländlicher, geistlicher und adeliger gegen die neue herrschende Ideologie, die sich nur unter Kämpfen und Windungen um- und durchsetzen konnte. Die einzige Möglichkeit aber, eine herrschende Ideologie loszuwerden, natürlich völlig richtig, gibt es Verschränkungen von ökonomischen und ideologischen Interessen. Die einzige Möglichkeit ist es, eine andere Idee aufzubauen und zu stärken, die ein organisches Bündnis aus bestimmten wirtschaftlichen Kräften, aus einer Gegenelite und einer Massenbewegung aufbaut und die Interessen eben einer bestimmten Gruppe, die mit der derzeitigen Lage nicht zufrieden ist, in unserem Fall wären das die inländischen Arbeiter und der Mittelstand, vielleicht auch Teile der heimischen Industrie, die unter der Globalisierung und der neuen Weltordnung verlieren, als Sponsoren und Unterstützer gewinnt, zugleich aber auch eine Gegentheorie, eine Gegenthese aufbaut zur herrschenden Ideologie des linksliberalen Humanismus, die anknüpft an die großen Theorieschöpfungen deutscher, konservativer, kontinentaler Denktradition. Das ist der entscheidende Punkt und hier ging es nicht nur darum, irgendeine Lüge zu finden, die dann unseren persönlichen ökonomischen Interessen dient, denn hinter diesem Denken von KF steckt ein extremer Ökonomismus und historischer Materialismus, eigentlich ein lupenreiner Marxismus, wie sie das beschreiben, sondern es ging darum, eine wahre Idee und ein wahres Verständnis über die Natur des Menschen, die Natur des Staates, des Volkes und damit auch eine gerechtere Ordnung und Einrichtung der Gesellschaft aufzubauen, die daher nicht auf einer gezielten Lüge und gezielten Täuschung aufbaut, natürlich ausgehend von der Erkenntnis über die Verführbarkeit und die Problematik der menschlichen Natur. Ein pessimistisches Menschenbild ist den Konservativen einig, auch darauf Bezug nimmt und dafür Vorkehrungen und Schutzvorrichtungen schafft. Darauf einzugehen, würde aber zu weit führen. Konkret, die herrschende Ideologie ist nicht etwas, das eine von der Ideologie komplett losgelöste, außerhalb der Ideologie stehende Machtklasse beliebig schafft oder nach Belieben auswählt, um damit ihre eigenen ökonomischen Interessen zu vertreten. Eine bestimmte Ideologie führt dazu, dass bestimmte Typen sich herausbilden und dass gewisse Typen auch reüssieren können, die sonst gesellschaftlich unterminiert waren. Zum Beispiel ist in der heutigen Zeit der Schauspieler ein Held. In einer anderen Gesellschaftsordnung war der Schauspieler gerade ein paar Zentimeter über dem Prostituierten oder der Prostituierten in der Gesellschaftsordnung. Also gewisse Ordnungen, gewisse Systeme sind besser für gewisse Typen, die können in ihnen dann florieren. Und natürlich ist in jeder Gesellschaftsordnung oder auch Weltordnung eine bestimmte Klasse, ein bestimmter Typus, der maximal von ihr profitiert und der sie dann auch aus seinem eigenen Interesse verteidigt. Aber auch er kann sich nicht entziehen der Kraft der Idee. Und wie Althusser richtig erkannte, ist es so, dass man im Bereich der repressiven Staatsapparate, der Gesetze, Kampf gegen Polizei und Armee und auf das läuft letztlich das Ersetzen der Eliten hinaus, wenn man Metapolitik ablehnt, weil Universitäten, Ideologien ja letztlich nur downstream vom Power sind. Also der akademische Agent hat einmal so eine Skizze gebracht, wo behauptet, dass Larry Fink quasi und die großen kapitalistischen Investmentbereiche ganz an der Spitze stehen und dann irgendwann ganz unten kommen dann die Universitäten und vertreten dann universitär das, was Larry Fink in seinen monatlichen Rundbriefen schreibt. Sehr zugespitzt ausgedrückt von mir. Ich weiß, er sieht das nicht so platt und er kennt auch die ganze linksrevolutionäre Theoriebildung. Aber KF präsentiert das auf eine sehr, sehr platte und sehr, sehr falsche Art und Weise. Die herrschende Ideologie steht über auch den Herrschenden und verbindet Beherrschte und Herrschende zu einem historischen Block, in dem natürlich auch gewisse Profiteure dieser herrschenden Ideologie entstehen und bestehen. Das gab es im alten Rom, das gab es in Persien, das gab es im Absolutismus, das gab es in der Aufklärung, das gab es in der Reformation. Aber damit wegerklären zu wollen, ideengeschichtliche Revolutionen, die Bedeutung von Ideengeschichte, wäre falsch. Vor allem ist man dann zur strategischen Apathie, zum Hoffen auf einen, ich zitiere auch wieder KF, König und Cäsar, der kommt und uns erlöst in einem mythischen Akt, der alle Gesetze und alles Planbare ausschaltet. Das heißt, man ist letztlich auf den Tag X-Kult verwiesen. Stattdessen, nach einer echten, wirklichen Machtanalyse, einer wissenschaftlichen Systemanalyse, erkennt man, dass der entscheidende Arbeitsbereich für die Opposition im Bereich der ideologischen Staatsapparate der herrschenden Ideologie und der Metapolitik liegt. Denn hier kann man mit minimalem Risiko maximale Wirkung erzeugen, durch den politischen Witz, durch den politischen Widerspruch, die politische Aktion in Theoriebildung, Aktivismus und Gegenöffentlichkeit in einem Bereich, in dem auch immer die meisten Widersprüche leben. Jede herrschende Ideologie hat Widersprüche zur Realität, die man unterstreichen kann. Wir sehen das an Begriffen wie Fachkraft und Bereicherung, die ihren Bedeutung entsprechend der Realität komplett umgekehrt haben. Und genau diese Brüche zwischen herrschender Ideologie und Realität kann man vertiefen. Man kann Blöcke herauslösen und Brocken herausschlagen aus diesem historischen Block, Schritt für Schritt und Stück für Stück, und damit die herrschende Ideologie schwächen. Je schwächer die herrschende Ideologie wird, desto weniger Autorität haben die Politiker, aber auch die Machthaber des ideologischen Staatsapparats und der Apparate, die sie vertreten, desto mehr Zwang müssen sie anwenden. Das ist die Dialektik von Autorität und Zwang. Und je mehr Zwang sie anwenden müssen, desto schwächer wird ihre herrschende Ideologie. Und damit entsteht eine Zwang- und Repressionsspirale, die, wenn sie nicht zur Zerstörung oder Isolierung und Radikalisierung der Opposition führt, langfristig ein System zerstören kann. Und zwar nicht durch realpolitische, militärische, gewalttätige Akte, sondern durch geistige und ideologische Akte. Und das ist das Schlachtfeld einer rechten, patriotischen Wende und der Reconquista. Durch falsche Ideen, falsche Systemanalysen verweist man aber und lenkt die Leute. Und hier sehen wir einen Brückenschlag zwischen solchen Ideologien und bloßer Verschwörungskritik. Man verweist die Leute letztlich zu einer Strategie der Militanz und einer Tag X- und Krisenkulthoffnung. Denn wenn alle Ideologien und auch das Schlachtfeld der Ideologie und damit auch jede Form von Aktionismus, Aktivismus, Theoriebildung sowieso etwas sind, also ein Bereich ist, den die Herrschenden komplett kontrollieren und den die Herrschenden sich beliebig auswählen, man eigentlich nur darauf warten kann, dass eine Gegenelite kommt und sich bildet und die Macht übernimmt, dann verfällt man genau diesem Kult der Hoffnung auf Trump, auf Putin, der Hoffnung auf die QAnon-Armee, die Militärs, die sich gegen das System verschworen haben, sprich, man denkt total personalisierend und glaubt, wir können nur gerettet werden durch eine Art geheime Gruppe an Gegenfreimaurern und an Gegeneliten und Verschwörern und Cäsaren und mythischen Königen, die kommen, um uns zu retten. Gegeneliten braucht es. Es braucht auch charismatische Typen, die charismatisch verkörpern eine andere Idee. Dafür braucht es aber einen Boden, der bereitet ist. Also eine starke, metapolitisch potente Bewegung, die Masse, Organisation, Botschaft und Strategie vereint, um ihrerseits eine Allianz zu bilden, einen eigenen historischen Block, der den Herrschenden ablöst. Und das nennt man gemeinhin eine Revolution und eine Wende. Ich sage den Herrschaften von KF, bitte lest ein bisschen Revolutionstheorie, beschäftigt euch mit wirklichen Revolutionen, die wirklich stattgefunden haben, und vor allem mit den Leuten, die sehr erfolgreich in den letzten 100, 150 Jahren gesellschaftspolitische und realpolitische Revolutionen durchgezogen haben, nämlich mit den Herren von anderen politischen Ufern, also den revolutionären Linken. Damit danke ich allen fürs Zuhören. Nichts für ungut, wir können gerne noch einen Stream über das Thema machen, aber dieser Twitter-Faden war falsch.